Ja, heute gehen wir einen Schritt weiter im Buch Ruth und das ist ja eine Weihnachtsserie und ihr werdet merken, was das mit Weihnachten zu tun hat, das Buch Ruth. Das wollen wir heute herausschälen, aber heute geht es eigentlich um Gegensätze. Das Buch Ruth, das ist ein Buch der Gegensätze und auch Weihnachten ist eine Geschichte der Gegensätze. Es ist so, dass Gott Mensch wird. Komplette Gegensätze. Licht scheint in der Finsternis. Eine Jungfrau wird eine Mutter. Mitten in einer Kriegszeit wird Frieden verkündet. Heiden beten an und gläubige Juden übersehen den Messias. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar in einem Stall. Der Heiland wird erwartet und trotzdem übersehen. Weihnachten ist eine Geschichte der Gegensätze. Und das ist nicht das erste Mal, dass Bethlehem ein Ort ist der Gegensätze. Denn im Buch Ruth, da kommen auch so Gegensätze vor. Und das zeigt sich speziell im letzten Kapitel, im Vergleich zum ersten Kapitel. Und jetzt wird uns Matthias die ersten Kapitel, beziehungsweise zuerst die letzten, das letzte Kapitel und dann die ersten Verse vorlesen. Darf ich dich bitten? Und ich schaue da, was mit meiner Präsentation los ist. Da ist nicht alles mitgekommen.
So wurde Ruth Boas Frau und sie liebten sich und der Herr ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Naomi, gelobt sei der Herr, er hat dir mit diesem Kind jemanden gegeben, heute jemanden gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir viel Freude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert für dich als 7 Söhne. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes annahm. Ihre Nachbarinnen gaben ihr den Namen Obed, was heißt Diener des Herrn, und erzählten überall, Naomi hat einen Sohn bekommen. Obed wurde der Vater Isais und dessen Sohn war König David. Und jetzt zurück in der Zeit, zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noemi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech und Naomi blieb bei ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Moab und Kilion. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr.
Danke, Matthias. Heute enden wir mit dem 4. Kapitel des Buches Ruth. Das hat uns Matthias als erstes gelesen. Jetzt hat er uns das erste Kapitel gelesen, mit dem wir gestartet sind. Und wenn man das letzte Kapitel des Buches Ruth mit dem ersten Kapitel vergleicht, wie es endet und wie es begonnen hat, dann sind das krasse Gegensätze. Begonnen hat es mit einer Beerdigung. Enden tut es mit einer Hochzeit. Am Anfang stand Kinderlosigkeit und jetzt wird ein Kind geboren. Am Anfang stehen verlassene Witwen und jetzt eine geliebte Braut. Am Anfang war der Bericht von Hunger und jetzt war der Bericht da von Wohlstand. Am Anfang stand Verlassenheit und jetzt Schutz. Am Anfang war Auslöschung und jetzt Rettung. Am Anfang war Elend und jetzt war Hoffnung. Die Gegensätze im Buch Ruth. Von Anfang bis zum Ende, die sind sehr prägnant. Und die sind so etwas wie ein Buchdeckel. Der Buchdeckel ist der erste Verlust von Brot und Kindern. Und der zweite Buchdeckel ist das Geschenk von Brot und Kindern. Und zwischen diesen beiden Buchdeckeln ereignet sich Gottes fürsorgliches Handeln. Und zwischen diesen beiden Buchdeckeln wendet Gott das Schicksal von Ruth und von Naomi zum Guten. Das Schicksal von Naomi hat sich komplett gewandelt. Alles hat sich im Leben von Naomi geändert. Aus der Bitterkeit, die ja ihr Name war, der Programm war, da wurde jetzt Lachen. Sie hatte geglaubt, dass sie von Gott geschlagen war, dass Gottes Hand gegen sie war und jetzt hatte sie erlebt, wie Gottes Hand für sie war. Jetzt stand sie unter dem Schutz von Boas und sie hatte eine Schwiegertochter, die sie liebte und sie hatte wieder ein Kind. Sie hat es so quasi wie ihr eigenes angenommen. Und auch das Schicksal von Ruth hat sich komplett gewandelt. Sie war verlassen und jetzt war sie geliebt. Sie war mittellos und jetzt war sie versorgt. Sie war kinderlos und jetzt hatte sie ein Kind bekommen. Sie war eine Witwe und jetzt eine Braut. Die Geschichte von Ruth und Naomi ist ein eindrücklicher Bericht, wie Gott im Leben von Menschen eingegriffen hat. Aber er hat ja nicht nur im Leben von Ruth und Naomi eingegriffen mit dem Bericht aus dem Buch Ruth, sondern er hat eingegriffen in die Weltgeschichte. Denn Jesus ist ja ein Nachkomme von Boas. Also hier geschah schon ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Und das schafft eine Verbindung zwischen dem Buch Ruth und der Weihnachtsgeschichte. Zwischen der Geburt dieses Kindes und der Geburt von Jesus. Aber es gibt noch mehr Bezugspunkte in der Geschichte von Ruth und Naomi mit der Weihnachtsgeschichte. Und eine Besonderheit, das ist der Bericht. Ich bin da ein bisschen durcheinander. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, aber das ist die Richtung. Jetzt sind wir gut. Jetzt hoffe ich, wir kommen in den Tritt. Aber wir schaffen das. Das ist, ja. Der Stammbaum, genau. Eine Gemeinsamkeit ist der Stammbaum. Der Stammbaum am Ende des Buches Ruth. Und das ist eigentlich ein bisschen ein kurioses Ende dieser Geschichte. Er hört, die Geschichte endet mit einem Stammbaum. Und da steht, Obed wurde der Vater Isais und dessen Sohn war König David. Dies ist der Stammbaum des Peres. Peres war der Vater Hesrons und auf ihn folgten in direkter Linie Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boas, Obed, Isai und David. Und auch hier begegnen wir einem Gegensatz. Es beginnt ja die Geschichte der Familie mit einem riesigen Elend, mit Not, mit Hunger. Und jetzt wird am Ende mit diesem Stammbaum die Position der Familie in der Heilsgeschichte erklärt. Die Verwandtschaftslinie von Boas über Obed, über Isai geht zu David, bis hin dann zur Geburt von Jesus. Aus der Familie von Boas und Ruth stammt ja Jesus, der Retter und Erlöser der Welt, das Brot des Lebens, geboren in Bethlehem, im Haus des Brotes, geboren vor 2022 Jahren. Und das gibt der Geschichte von Ruth und Boas, der Familie von Ruth und Boas, eine ganz besondere Bedeutung in der Heilsgeschichte. Und darum greift dann Matthäus diese Besonderheit der Familie auf und beginnt seine Weihnachtsgeschichte mit dem Stammbaum von Jesus. Weil schon im Buch Ruth mit dem kleinen Stammbaum angedeutet wird, dass Jesus geboren wird als Sohn Davids. Und Matthäus zieht diese Linie aus und ergänzt diesen Stammbaum. Und interessanterweise ist Ruth nur genau in diesem Stammbaum erwähnt. Außerhalb des Buches Ruth ist sie nirgends erwähnt, hat keine Bedeutung mehr in der Bibel. Aber im Stammbaum von Jesus in der Weihnachtsgeschichte, da ist Ruth erwähnt. Und diesen Stammbaum, den möchten wir jetzt noch hören und den liest uns wiederum Matthias vor. Genau.
Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Herzon, Herzon zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salomon, Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit seiner Frau Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abijah. Abijah zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Assur, Assur zeugte Zodak, Zodak zeugte Achim, Achim zeugte Eliot, Eliot zeugte Elasa, Elasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus.
Danke, Matthias. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Lesung dieses Stammbaumes schon ein bisschen weggedämmert ist. Falls es dir das passiert ist, hast du etwas Wesentliches verpasst. Der Stammbaum, der ist nicht einfach so zum Beginn der Weihnachtsgeschichte platziert. Der ist bewusst da. Und ganz speziell ist, dass in der Mitte dieses Stammbaumes Ruth erwähnt ist. Ruth, eine Moabiterin, gar keine Jüdin, eine Ausländerin. Und interessanterweise, normalerweise werden ja sowieso nur die Männer aufgeführt, das war halt damals so. Es stehen überhaupt Frauen im Stammbaum und dann noch spezielle Frauen. Alles Frauen mit einem zweifelhaften Ruf. Es steht Rahab. Es steht Tamar. Beides Prostituierte. Mit zweifelhaftem Ruf. Lügnerinnen. Es steht Bathseba. Auch eine weniger rühmliche Geschichte. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da platziert Matthäus einen Stammbaum, um die Abstammung von Jesus zu verdeutlichen und zu zeigen, was alles für Vorfahren Jesus hatte und dass das alles Juden waren. Und dann sind da diese Frauen. Diese Frauen, das war ein Schlag ins Gesicht eines Juden. Für Juden, die stolz waren, ein Jude zu sein und kein Heide. Die stolz waren, dass sie gottesfürchtige Vorfahren hatten. Und hier stehen die Namen dieser Frauen. Und das will uns etwas sagen. Nicht nur den Lesern damals, es sagt uns heute noch etwas. Das sagt uns, wenn diese Personen Platz hatten im Stammbaum von Jesus und er sich nicht geschämt hat, dass sie dort stehen und es publiziert wurde, damit wir es alle wissen, das heißt, auch du und ich haben Platz in der Familie von Gott. Halleluja. Halleluja, genau. Und zweitens sagt es uns noch etwas anderes. Es sagt uns, es kommt nicht auf die Abstammung an und nicht auf die Leistung von dir und deinen Vorfahren. Es kommt nicht auf das an, sondern dass man erkennt, dass man gerettet werden muss und dass man sich retten lässt und Erlösung annimmt. Das ist die Botschaft dieses Stammbaumes, der sich so öd liest im ersten Moment und so viel beinhaltet. Und es ist eine Botschaft an religiöse Menschen. Der Stammbaum in der Geschichte, in der Weihnachtsgeschichte, der steht für religiöse Menschen. Und die Juden zur Zeit von Jesus, das waren religiösen Menschen. Die haben etwas darauf gehalten, auf ihre jüdische Abstammung. Und das haben sie auch versucht, mit ihren Gesetzen, die sie eingehalten haben, Gott gnädig zu stimmen. Und waren stolz auf das. Und das sind Merkmale von religiösen Menschen. Sie bilden sich etwas ein auf ihre Zugehörigkeit. Und dass es ihnen möglich ist, Gott zu beeindrucken durch das eigene Verhalten. Und das war nicht nur damals so, das ist heute noch so. Religiöse Menschen, die gab es über alle Jahrhunderte. Die gibt es auch heute noch. Aber weil im Stammbaum von Jesus Menschen stehen, die eigentlich dort gar nicht gern gesehen wären, sagt uns das, es kommt nicht auf Abstammung an, und auch nicht auf das eigene, auf den Palmrest, den man hat, sondern auf die innere Haltung. Es kommt auf die innere Haltung an, die diese Frauen eben gehabt haben. Die Einsicht, dass man gerettet werden muss, dass man einen Helfer benötigt, dass man einen Erlöser nötig hat. Und wir alle müssen erlöst werden. Wir brauchen einen Retter. Und darauf weist das Buch Ruth hin. Und darauf weist der Stammbaum in der Geschichte von Matthäus hin. Das verbindet die beiden Geschichten. Die eine Geschichte endet mit einem Stammbaum, die andere beginnt mit einem Stammbaum. Aber es gibt noch etwas anderes. Und das ist das kleine Wort heute. Das kleine Wort heute. Und das kleine Zeitwort heute steht im Buch Ruth immer dort, wenn etwas Besonderes geschieht. Wenn Gott in die Geschichte eingreift. Im zweiten Kapitel, wo Naomi fragt, wo bist du Ähren auflesen gegangen? Und sie sagt, ja, ich war auf dem Feld von Boas. Und das haben wir angeschaut, das war ja nicht Zufall, sondern Gott hat es so gefügt. In Kapitel 3 ist wiederum von dem heute die Rede, wo Naomi zu Ruth sagt, nachdem sie Boas einen Heiratsantrag gemacht hat, sagt sie, noch heute wird er versuchen, die Sache mit deinem Verwandten zu regeln, damit er dich heiraten kann. Auch dort hat Gott es geführt. Und dann im vierten Kapitel, wo Boas Ruth auslöst und die Schwagerehe eingibt, da sagt er auch, heute gebe ich dir zum Beweis den Schuh. Und dann natürlich hier sagen die Frauen, heute ist dir ein Kind geboren worden. Die Frauen sagen zu Naomi, heute ist dir ein Löser geschenkt worden. Heute wurde dir der Retter geboren. Und genau das ist eine Botschaft, die Engel verkündigt haben. An Weihnachten haben sie den Hirten gesagt, heute ist euch der Retter geboren. Ich lese euch aus Lukas 2, 8 bis 11 und hier steht es auf Ukrainisch. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Engel haben den Hirten verkündigt, heute ist euch der Heiland geboren. Und das verkündigen die Engel heute noch. Diese Freudenbotschaft bringen sie heute noch. Dir ist der Heiland geboren, auch heute noch. Wenn du Vergebung in Anspruch nimmst und Jesus aufnimmst als deinen Heiland und Erlöser. Wenn du ihm vertraust und dich führen lässt, dann gilt die Botschaft heute noch. Heute ist dir der Heiland geboren. Und das dritte, die dritte Besonderheit und Verbindung vom Buch Ruth zu der Weihnachtsgeschichte ist, dass nicht die Eltern, sondern andere Personen dem Kind den Namen gegeben haben. In der Geschichte von Naomi haben ja nicht Boas und Ruth dem Kind einen Namen gegeben, sondern es waren die Nachbarinnen, die gesagt haben, dir ist ein Kind geboren, du sollst ihn Obed nennen. Obed heißt so viel wie Knecht oder Diener. Und auch in der Weihnachtsgeschichte war es ja nicht Maria und Josef, die sich so ein bisschen darüber gebrütet haben, wie sie ihren Sohn nennen sollen. Sondern auch ihnen wurde gesagt, von jemand anderem, wie sie ihren Sohn nennen sollen. Von den Engeln. Und die Engel haben Maria und Josef unabhängig voneinander gesagt, wie sie ihr Kind nennen sollen. Jesus sollen sie ihn nennen. Und ich lese euch jetzt aus Lukas 1, 31. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das war die Botschaft des Engels an Maria. Und die Botschaft des Engels an Josef war, und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also der Engel hat gesagt, sie sollen das Kind Jesus nennen, weil er die Welt retten wird. Und Josef wurde gesagt, das Kind wird erfüllen, was schon lange vorher verheißen wurde. Es wird Gott mit uns sein. Und auch hier gibt es eine Verbindung zum Buch Ruth, zu der Geschichte von Ruth. Denn die Geburt von Jesus war ja erst möglich durch die Verbindung von Ruth und Boas. Und in der Geschichte von Ruth hat Gott gezeigt, wie es aussieht, wenn er mit uns sein möchte. In der Gestalt von Boas, einem Vorfahren von Jesus, hat Gott schon einmal angedeutet, wie es ist, wenn Gott mit uns ist, wie er handelt. Und darum kann man sehen, aus dem Verhalten von Boas gegenüber Ruth, wie sich Jesus uns gegenüber verhält. Boas hat ja Ruth nicht übersehen, obwohl sie eine Frau war, die man übersehen konnte und vielleicht auch übersehen wollte. Und genauso ist es mit Jesus. Er hat uns Menschen auch nicht übersehen, übersieht unsere Not nicht und hat unsere Not zu seiner Not gemacht und hat uns an Weihnachten seinen Sohn gesandt. Ein zweites ist, dass Boas sich mit einer unbeschreiblichen Güte und Sanftmut und Fürsorge Ruth zugewendet hat. Und genau so ist es mit Jesus. Jesus hat sich in einer unglaublichen Güte und Sanftmut uns Menschen zugewendet. Hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden, hat den Himmel verlassen, um uns Menschen zu dienen, um uns zu gewinnen und uns zu erlösen. Boas hat alles getan, damit er Ruth auslösen konnte, aus ihrer schwierigen Situation, in der sie nicht versorgt war, keine Zukunft hatte, ungeliebt war. Aus dieser Situation hat er sie ausgelöst. Und Jesus hat uns ja auch ausgelöst. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen, auszulösen aus unserer Not, aus unseren Nöten, aus unserer Verlorenheit, aus all dem, was kaputt ist. Und dafür hat er den Preis bezahlt. Um uns auslösen zu können, hat er sein eigenes Leben gegeben. Und Boas hat Ruth zur Frau genommen und hat damit eine Bitte von Ruth erfüllt. Weil Ruth und Naomi waren ja in ihre Heimat zurückgekehrt, in die Heimat von Naomi und hatten nichts und niemanden. Und Naomi hat Ruth einen Vorschlag gemacht, wie sie wieder zu einem lebenswerten Dasein kommen könnte, wie sie aus ihrer Not herauskommen könnte und hat ihr ja geraten, Boas zu fragen, ob er sie auslösen möchte, also ob er sie heiraten möchte. Und sie ist ja da bei ihm im Bett gelegen, bei dem Fest und hat ihm nachher einen Antrag gemacht, hat eine Bitte gemacht, hat ihn gebeten, ihn zu heiraten. Und ich lese euch jetzt aus Ruth 3,9. Jawohl, supi. Und er sprach, Boas, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Das ist ein eindrückliches Bild. Der Zipfel des Gewandes, das deutet auf das Gewand hin, auf den Mantel. Und den Mantel über jemanden zu werfen, das bedeutete in diesem Zusammenhang, jemanden zu heiraten. Und wenn man jemanden heiratet, jemanden unter den Schutz seines Mantels zu nehmen und mit diesem Mantel ihm Liebe, Geborgenheit, Intimität, Schutz und Segen zu schenken. Dass man jemandem diesen Mantel überwirft, indem man ihn heiratet. Und das andere Bild, da es ja ein Wort ist mit Doppelbedeutung von Mantel und Flügeln, das ist ein Bild, das für Gott gebraucht wird. Dass Gott seine Flügel über jemanden ausbreitet. Das ist ein alttestamentliches Bild, jemanden unter die Fittiche zu nehmen, ihn zu schützen, ihn zu segnen und ihn zu retten. Und genau dieses Bild wird im Buch Ruth im zweiten Kapitel verwendet, wo Boas Ruth sagt, was sie quasi getan hat, indem sie sich eben nicht von Naomi abgewendet hat, wie Orpa, und ihren Weg gegangen ist, vielleicht wieder in ihre alte Heimat, sondern dass sie mit Ruth gegangen ist und sich damit für das Volk von Ruth entschieden hatte und auch für den Gott von Ruth. Und da sagt er, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ruth und Naomi haben unter den Flügeln Gottes Zuflucht gefunden, haben unter den Flügeln von Gott ein neues Leben begonnen, haben Heil und Rettung erfahren. Und das ist eine Parallele auch zu Weihnachten. Gott hat uns an Weihnachten seinen Sohn gesandt, um seine Flügel über uns auszubreiten. Und durch sein Leben und Sterben hat Jesus den Mantel der Gerechtigkeit über all die ausgebreitet, die sich von ihm retten lassen möchten. Und wenn du heute und die Flügel Gottes kommen möchtest, wenn du unter dem Flügeln Gottes Schutz und Rettung finden möchtest, Erneuerung, Ermutigung, wenn du möchtest, dass dir Jesus den Mantel der Gerechtigkeit überwirft und dich umhüllt mit Gerechtigkeit, mit Heil, mit Frieden, dann lade ich dich ein, mit uns das Abendmahl zu feiern. Denn das Abendmahl bringt zum Ausdruck, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen, damit er seine Flügel über uns ausbreiten kann und uns umhüllen kann mit seiner Gerechtigkeit. Ich möchte an dieser Stelle mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir unter deinen Flügeln Schutz finden dürfen. Ich danke dir, dass du wie Boas dich uns zuwendest und gekommen bist, um uns auszulösen aus Not und Elend, aus inneren Nöten. Und ich danke dir, dass du uns den Mantel der Gerechtigkeit überwerfen möchtest. Und ich bitte dich um Ermutigung im Abendmahl und dass du mitten unter uns bist. Amen.